Heute Morgen ist die Josia zu uns reingekommen. Wenn er einmal aufwacht, kommt er einmal zu uns rüber ins Schlafzimmer. Und dann irgendwann, wenn wir langsam auch wach sind, also er redet schon lange voran, aber wir werden auch irgendwann wach, haben wir darüber geredet, über den Morgen. Und ich gesagt, ja, ich muss ein bisschen früher noch heute in die City Church noch ein bisschen vorbereiten. Und dann will er immer mitkommen. Papi will mitkommen und so. Und er hat gesagt, ja, aber weisst du, Josia, ich muss wirklich arbeiten dort. Ich muss vorbereiten. Und wenn du mitkommst, ist ganz wichtig, dass du dich für dich beschäftigst, für dich etwas machst. Und dann hat er so überlegt und gesagt, Papi, aber du tust ja nicht arbeiten, du tust nur reden. Ich dachte, super loyal, ne? Du musst nicht arbeiten. Kraft von der Loyalität. Loyalität kommt aus dem Französischen. Ich versuche es gerne nicht auszusprechen. Aber dort spricht man es irgendwie aus. Loyalität, Loyalität oder so irgendetwas. Und es heisst Treue. Also wenn mir Loyalität, wenn es dir geht wie mir, wenn ich das Wort höre, ich finde es cool, wie es der Martin sagt, ich finde es ein gutes Wort. Aber ich muss mir immer überlegen, was heisst es genau? Und Loyalität bedeutet einfach treu sein. Es hat mit Treue zu tun. Loyalität ist so wichtig, dass wir treu sind gegenüber einander, untereinander, gegenüber unseren Chefen. Loyalität können wir gegen oben, eben zum Chef gegenüber wichtig, aber auch gegen oben, auch in Chef seinen Untergebenen gegenüber, dass er loyal und treu ist ihnen und nicht ihnen nur Sachen sagt, sondern sehr direkt. Auch heute Morgen habe ich Loyalität gelebt, und zwar bin ich in die SBB gefahren. Und ich habe kein Billett gehabt, weil ich es wieder mal vergessen. Dann bin ich ausgestiegen und habe das Billett gelöst. Loyalität gelebt, das Billett nachgelöst. Mache ich immer so. Also, wenn ich es vergessen habe. Wenn ich es vergessen habe. Loyalität heisst Treue. Gehorsam ist auch ein Wort, das uns in der Bibel entgegenkommt. Das ist auch sehr verwandt. Die drei Wörter sind eigentlich verwandt. Loyalität, Treue, Gehorsam. Das heisst einfach aufrichtig und ehrlich sein gegenüber Menschen. Jetzt, heute Morgen möchten wir uns auf die Loyalität oder die Treue, die ich finde, das Höchste, das ein Mensch je erleben kann. Ich will mit euch noch über das reden. Weil aus dieser Treue folgt alle anderen Treue. Es ist die Treue, die wir gegenüber Gott haben können. Und es ist ein riesen Privileg, wenn du zu denen zählst, und die meisten von euch zählen zu denen, die eine Beziehung zum Vater haben, wo der Hansjörg zweimal darüber geredet hat. Und das ist die höchste Treue, Loyalität, die du in deinem Leben je wirst haben können. Wenn du deinem Schöpfer gegenüber treu sein kannst. Darum, das wird unser Hauptfokus sein heute Morgen. Weil die zwischenmenschliche Treue ist etwas, was aus dem heraus resultiert. Wenn du treu bist deinem Schöpfer gegenüber, willst du auch treu sein deinen Mitmenschen gegenüber. Und loyal. Dazu schauen wir uns die Geschichte von Abraham an, die Story von Abraham. Und ich bin wirklich so begeistert von Geschichten. Ich sehe es jetzt auch bei Josia, der dreijährig ist. Geschichten sind das, was ihn bewegt. Schon jetzt. Immer wieder Geschichten hören. Und ich bin auch so einer, da bin ich wirklich Kind geblieben. Und ich weiss, euch geht es auch so. Die meisten Menschen, nein, jeder Mensch. Geschichten sind so etwas Cooles. Da möchte ich euch die Geschichte von Abraham näher bringen. Ich finde es wirklich eine ganz, ganz eine coole Geschichte. Und zwar im 1. Mose 12 steht sie. Schon der Vater von Abraham, der Terach, heisst es im 1. Mose 11, 31, hat Gott gehört. Und Gott ist schon mit ihm unterwegs gewesen. Und schon ihm hat er den Befehl gegeben, gang aus deinem Land in Ur, ungefähr im heutigen Irak, gang dort raus. Und schon der Vater von Abraham hat gehört und ist in die Richtung, Richtung dem Land Kanaan, was heutig Israel ist, also Irak nach Israel, ungefähr ganz grob gesehen, unterwegs gewesen. Ist interessant, schon der Vater von Abraham hat ihm Abraham vorgelebt, auf den Gott muss hören. Aber sie sind nicht ganz bis dort angekommen. Und dann kommt das Kapitel 12. Da redet jetzt Gott zum Abraham. Dann befahl der Herr Abraham, heißt er noch Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Gott gibt ihm ein klares Reden hinein. Und auch einen klaren Zuspruch. Das will ich mit dir machen. Ich habe gewaltige Absichten mit dir. Ich will, dass du ein Segen bist, dass von dir Segen ausgeht, dass andere Menschen sich auf dich berufen. Von dir wird ein grosses Volk abstammen. Da steht es mal natürlich unwahrscheinlich wichtig sein. Heute bin ich mir einmal nicht so sicher, wie wichtig das für uns wäre. Von dir wird ein grosses Volk abstammen. Aber da sind die noch viel näher gewesen. Darum auch Kinderlosigkeit ganz schlimm gewesen. Aber wenn der Gott dir sagt, du kommst nicht nur 10 Kinder über, das wäre schon mal eine super Botschaft gewesen, sondern ein ganzes Volk wird aus dir gehen. Das ist das Höchste gewesen, was sich ein damaliger Mensch vorstellen konnte. Ein ganzes Volk wird aus dir rausgehen. Also Gott redet zu ihm, gibt ihm einen Auftrag, alles zu verlassen. Und der Abraham macht's. Keine Diskussion. Er macht's. Er verlässt das Land, nimmt seine ganze Karawane mit Tieren, die er hatte, Sklaven, Frau, Sarai, alles nimmt er mit und macht sich auf den mühsamen Weg von x tausend Kilometern, wo er durch die Wüste, durch alles durchwandert, nur auf die Stimme von Gott hin. Verlässt alles und macht sich auf den Weg. Dann gibt es auch verrückte Geschichten beim Abraham. Sie kommen auf Ägypten. Er sagt, Sarai ist im Fall nicht meine Frau, er hat Angst, weil sie sehr schön ist, dass die Ägypter dann könnten ihn umbringen und die Frau nicht. Macht er übrigens zweimal in seiner Lebensgeschichte, dass er seine Frau als Schwester ausgibt, was eigentlich stimmt, aber halt doch, es war eben die Schwester gewesen, aber doch stimmt es eben auch nicht. Es ist so ein bisschen listige Sache, die er da gemacht hat. Und wenn wir weitergehen in seiner Geschichte, kommt auch das mit dem Lot. Also der Abraham war auch sehr ein kampferprobter Mensch gewesen. Und zwar ist der Lot, auch wieder ein Verwandter von ihm, ist verschleppt worden. Der Lot hat auch ganz viele Leute gehabt, Tiere, einfach ein riesen Tross. Die sind alle verschleppt worden in einem Krieg. Und das ist auch interessant beim Abraham. Der hat sich auch in dem ausgekannt. Und ist mit seinen 300 Männern, hat er gesagt, dem Lot, das ist mein Verwandter, dem gehen wir nach. Hat sich mit anderen Königen verbündet und hat den Lot wieder frei geholt. Also da sieht man auch einen extremen Mut, den er hatte. Und der Sturz mal so gelaufen, Krieg, ist Alltag bei ihnen. Also das hat er auch gemacht. Er hat einfach Loyalität bewiesen auch gegenüber einem Menschen und gesagt, das geht nicht, das ist mein Verwandter, die haben ihn unrechtmässig gefangen genommen, den holen wir uns zurück. Dann, wo er zurückkommt von dem gewonnenen Sieg, ist die Stelle, wo viele von euch schon gelesen haben, wo er dem Melchisedek begegnet, wo viele sagen, das ist ein Sinnbild für Jesus auch, wo wie für Gott da ist und der Abraham hat ihm den Zehnten gegeben. Also da wieder seine Treue gegenüber dem Gott, wo er sagt, hey, ich habe zwar gewonnen, ich habe den Lot rausholen, aber es ist nur ein Grund, warum das gegangen ist, wegen dir, Gott. Und sonst wäre es nicht gegangen. Also gibt er dem Melchisedek, ein Priester war, gibt er gerade den zehnten Teil von seinem Gewinn, von dem, was er gewonnen hat, ab. Dann geht es weiter. Gott tut immer wieder auf bestimmten Stellen im Abraham bestätigen, was er mit dem vorhat. Weil, witzig ist ja in dieser Geschichte, der Abraham wird älter und er hat kein Kind. Und ihm ist verheißen, ein gewaltiges Volk kommt aus dir raus. Das ist ja witzig, weißt du? Und Gott gibt ihm kein Kind. So witzig. Und immer wieder kommt Gott an. Jetzt gehen wir können wir Folie weitergehen. Bitte. Kapitel 15, 5 und 6. Der Abraham ist älter geworden, kein Kind. Und wir lesen ab Vers 2. Doch Abraham entgegnete, allmächtiger Gott, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Also schlussendlich geht mein ganzes Vermögen und all das, was ich mir erwirtschaftet habe, geht ja eh weg. Ich habe ja gerne niemanden, der das übernehmen kann. Es geht so gerne in fremde Hände. Also da sehen wir, der Abraham hat auch seine Zweifel gehabt und seinen Frust mit dem, was Gott über ihm gesagt hat. Aber er ist zu Gott gegangen und Gott hat gesagt, da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ganz eine coole Stelle. Und so typisch für unser Leben. Gott spricht auch in dein Leben hinein und ich weiss, du hast sicher auch schon von Gott gehört. Das und das will ich mit deinem Leben machen. Dann kommen die Umstände, es passiert vielleicht nicht genau, wie du es gedacht hast. Es fehlen noch ein paar Teile. Und du sagst, nein, wo führt das an? Hat Abraham auch gehabt. Aber der Abraham ist zurückgegangen und hat mit Gott darüber geredet. Und Gott hat ihm gesagt, Abraham, nein, du musst nicht zu den Ideen, die im Kopf sind, glauben, die sagen, das stimmt alles nicht. Schau mal in den Himmel rauf. Und so ist doch Gott. Auch Sachen, die er über uns zugesagt hat, nach einer ich erlebe das viel, wenn ich mit Gott wieder rede. Dann erinnert er mich, Alex, ich habe dir doch gesagt, vor 2 Jahren. Dann führe ich mir mein Tagebuch führen und lese selber. Oh wow, das hat er ja gesagt. Und Gott erinnert mich sehr geduldig wieder, Alex, ich habe das einmal dort gesagt. Musst nicht. Weißt du, es ist jetzt noch nicht dort, gewisse Umstände stimmen noch nicht genau. Aber vertrau mir. Es führt genau dort an. Hat er mit dem Abraham auch gemacht. Und er hat gesagt, nein, Abraham, das stimmt nicht. Schau, wie die Sterne. So gross wird dein Volk sein. Und der Abraham hat wieder Mut gefasst. Dann haben wir eine weitere Stelle. Im Kapitel 17, es geht dann weiter. Bevor wir den Vers lesen, kannst du vielleicht noch mal schnell ausblenden, jetzt bin ich ein bisschen schneller gewesen. Kommt ja die Situation, und da sind wir eben auch in der Gefahr. Gott spricht etwas aus über uns, kann da andere Menschen sein, die er dein Leben redet, kann sein, dass er durch das Wort Gottes selber zu dir redet. Das und das habe ich mit dir vor, das will ich machen. Bei mir ist es, dass er viele, viele Menschen durch mein Leben auch zu Gott bringen will. Habe ich auch noch nicht in diesem Ausmaß gesehen. Und dann kommt jetzt die grosse Gefahr, dass wir es selber an die Hand nehmen. Die Geschichte von Ismael, oder? Das ist ja wirklich... Sarai sagt, komm jetzt, schlaf doch mit der Sklavin. Weisst du, ich bin kinderlos, da geht nichts mehr. Ich weiss nicht, ob sie schon die Abänderung hinter sich gehabt hat, kann ich nicht sagen, jetzt an dieser Stelle. Ob es vielleicht schon gerne nicht mehr möglich war, menschlich. Weisst du, da ist das Alter nicht genau beschrieben von ihr. Aber die sind schon älter gewesen, langsam. Und jetzt nehmen sie es selber an die Hand. Abraham lässt sich darauf ein, okay, dann kommt der Ismael auf die Welt, oder? Und nachher gibt es eine riesige Familienzwist, weil die Hagar, die Sklavin, die Ismael geboren hat, wird dann stolz und überheblich gegenüber der Sarai, die ja kein Kind hat, weil das ist ja das Grösste und das Wichtigste gewesen, dort mal, dass eine Frau Kind hat. Das ist einfach kinderlos, ist wirklich die Strafe non plus ultra gewesen für eine Frau in dieser Zeit, oder? Darum denkt Hagar, hey, jetzt bin ich wirklich Frau, jetzt habe ich ein Kind und du nicht. Und eine riesige Familie zischt, Sarah sagt dann, hey Abraham, wieso hast du das gemacht und so. Also, du merkst, du solltest es nicht selber an die Hand nehmen, weil es gibt wirklich ein Problem. Und sie haben ein Problem gehabt. Der Abraham sagt dann, mach du mit der Sklavin, was du für richtig hältst, ist deine Sklavin. Dann gibt es den Konflikt. Und Hagar flüchtet. Und interessant, Gott stellt sich ja noch dazu. Und Gott in dem selber gemachten, in dem vom Abraham, geht er dann dem Ismael nach, der Hagar nach. Und hilft ihr, ernährt sie und sagt, schau, auch aus dem Ismael wird ein grosses Volk werden. Das wäre wieder eine Predigt für sich, wie Gott einfach aus allem will das Beste machen. Und überall wieder reinkommt und nicht sagt, und jetzt ist Pech und jetzt sind wir voll. Sondern, okay, jetzt ist es so gelaufen, auch da gibt es ein grosses Volk. Dann, jetzt wird er 99. Man muss sich das einfach, ich möchte in das Feeling reinnehmen. Der Mann ist 99, hat eine Verheißung auf seinem Leben mit seiner Frau. Ein Volk, ein riesen Volk geht aus dir vor und er ist 99. Seine Frau ist 90. Sie sind etwa maximal 120 geworden. Nach meiner medizinischen Erkenntnis wirklich abgeändert. Vorbei, nichts mehr möglich. Und er wird 99. Und im Abraham, ich meine, es sind ja nur gewisse Blitzlichter aus seinem Leben, aber was ist dem Mann alles durch den Kopf gegangen? Was macht Gott? Und das ist schon eine Frage, nicht? Warum treibt es Gott so auf die Spitze? Ist das nicht überlegt? Wieso? Er treibt es auf die Spitze. Er ist eine Verheißung und alles spricht dagegen. Wirklich. Er ist 99. Aber Gott schaltet sich wieder ein, oder? Das wäre jetzt Kapitel 17. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin Gott, der Allmächtige, diene mir treu und lebe so, wie es mir gefällt. Das ist wieder der Auftrag an ihn. Und ich bin überzeugt, in seinen kleinen alltäglichen Sachen ist der Abraham treu gewesen. Sein Gott. Und Gott sagt wieder, dien mir treu. Ich will einen Bund mit dir schließen. Von dir soll ein mächtiges Volk abstammen. Wieder genau das Gleiche. Daraufhin warf Abraham sich zu Boden. Da sprach Gott zu ihm, dies ist mein Bund mit dir. Ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Jetzt kommt noch ein H rein, da im Deutschen. Heißt Vater vieler Völker. Vater Abraham. Kennt ihr vielleicht das Lied? Hat viele Söhne, Vater Abraham. Das habe ich in der Kindheit gelernt. He? Von dort her weiss ich es. Abraham heisst ein Vater vieler. Ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will dir so viele Nachkommen geben, dass aus ihnen ganze Völker entstehen. Auch Könige werden von dir abstammen. Dieser Bund Könnt ihr noch mitlesen? Dieser Bund kommt zwischen uns, soll auch für die kommenden Generationen gelten. Er wird für alle Zeit Gültigkeit haben zwischen mir und deinen Nachkommen. Ich will dein Gott, der Gott deiner Nachkommen sein. Ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben. Und ich will ihr Gott sein. Zu dem, was Gott vorhin gesagt hat, kommt jetzt mehr dazu. Gott sieht, der Abraham ist treu, der hält fest und der ist mit mir unterwegs, mit auch Zweifel, sogar Fehlentscheidungen. Aber irgendwo ist der Abraham dran geblieben. Und Gott tut ihm mehr zeigen und sagt, es wird sogar Könige von dir vorgehen. Er tut wie auf das, was er am Anfang gesagt hat, noch etwas drauf. Es ist im Fall noch mehr geplant, Abraham. Es ist im Fall noch mehr für dich da, als ich am Anfang gesagt habe. Es kommen noch Könige. Und weisst, ich will mit dir einen Bund, eine Beziehung eingehen, wo auch deine Nachkommen werden die Beziehung mit mir haben. Ich brauche dich als Beziehungsgründer zwischen Mensch und mir. Also jetzt wird es deftig, nicht? Das ist ganz, ganz eine hohe Berufung, die er da hat. Beziehungsgründer für Nachkommen. Gibt es eine Beschneidung an der Vorhaut als Zeichen, äußerliches Zeichen, dass das jetzt Volk von Gott ist. Dann, Sarah hat auch noch ihre Fragen. Sarah wird umbenannt in Sarai. Du sollst nicht länger Sarai nennen, von jetzt an soll sie Sarah heißen. Und ich will sie segnen und dir auch durch einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Namen sein. Dann gibt es ja auch die Geschichte, wo noch ein Engel oben runterkommt, mit dem Abraham zusammen sind. Und nachher gehen sicher die konkrete Zusprache im Abraham sagen, in einem Jahr wird das Kind kommen. In einem Jahr wird es kommen. Sarai hört es und lacht, oder? Und einfach, es drückt aus, es ist für sie absolut undenkbar gewesen. Jetzt, wie gesagt, ist eine gewaltige Geschichte, lesen Sie unbedingt nach, sie ist total inspirierend. Es kommt zu dem Punkt, wo der Isaac auf die Welt kommt. Kapitel 21, die Geburt von Isaac. Es ist die totale Freude und das Unvorstellbare ist geschehen. Der Sohn ist da. Unvorstellbar, einfach ein übernatürliches Wunder mit 90 Jahren, die Frau noch ein Kind bekommen. Jetzt ist der Sohn da. Das ist cool, oder? Das sind riesen Wünsche in Erfüllung gegangen. Und Gott hat das Vertrauen von dem Mann herausgefordert. Und dann kommt die Geschichte, die für mich die schwierigste und krasseste Geschichte ist, die ich kenne in der Bibel. Und ich versuche das heute, so gut es geht, aufzuschlüsseln, warum. Weil die Verheißung, die Gott dem Abraham gibt, und ich hoffe, ihr könnt einfach ein bisschen euch reinfühlen, wie das damals gegangen sei, oder? Jetzt ist der Sohn da. Jetzt ist das lang ersehnte, über 50, 70 Jahre ersehnte, da. Jetzt ist er wirklich ausgebrochen, oder? Das, was du dir gewünscht hast, das, was deine Berufung war, was das bei dir ist, sind Menschen zum Glauben gekommen. Gott hat vielleicht gesagt, du wirst einen Mann finden und 10 Kinder haben und du bist immer noch Single. Ich weiss nicht, was er dir alles sagt. Es ist eingetroffen. Und jetzt sagt Gott, gib's mir wieder. Gib's mir wieder zurück. Aber das ist im Fall eine hohe Schule da drin. Weil Gott will nicht, dass wir an uns an irgendetwas hängen. Selbst wenn es die Erweckung, die wir uns ersehnen und erwünschen, kommt und wir sind in einem Jahr 1000 Leute da rein. Weiss ich genau, Gott wird die Herausforderung an jeden von uns geben, gib es mir wieder zurück. Häng dich nicht an das, was ich dir schenke. Tu dich nicht mit dem verknüpfen, sondern lass nur mich das Einzige sein. Das sehe ich in dieser Geschichte. Er sagt ihm, Abraham, nimm deinen Sohn, geh auf den Berg, es war eine relativ lange Wanderung, die sie gemacht haben, und geh opfern. Und opfern wir. Und da könnten wir nochmal tief drin hineingehen. All die Gefühle, die der Abraham müssen, was das für ein Gefühl muss gewesen sein, der Sohn ist das, Holz zum ihm verbrennen, hat er auf die Schulter getragen. Und der Sohn fragt ihn dann irgendwann mal, du, Daddy, ist cool mit dir geopfert, weißt du, ich bin gerne mit dir unterwegs und so. Aber wo ist denn das Opfer, weißt du? Du hast ja kein Lamm dabei. Der Abraham sagt, hey, Gott wird dafür sorgen, oder? Und er bindet seinen Sohn fest, er macht alles, was Gott sagt. Und Isaac, oder die ganze Verheißung, alles, was Gott ihm zugesagt hat, liegt da, auf dem aufgebauten Steinaltar. Und der Abraham geht so weit, dass er sein Messer zückt. Und für Gott unmissverständlich klar, der würde wirklich zustechen. Der würde das wirklich machen. Und in dem Moment, wo er will zustechen, kommt der Engel und sagt, mach's nicht. Jetzt weiss ich, dass du mir wirklich durch alle Wände vertraust. Und wie gesagt, wir stellen jetzt aufs Internet. Ich habe gedacht, dass du noch gehört, Menschenopfer, die sind ja, die würden gerade durchdrüllen. Aber da haben wir es mit einem Gott zu tun, wo ich mir wirklich lange überlegt, wieso will das Gott? Wieso macht er so etwas? Und es ist der Gott, der offensichtlich, es ist wie ihn, wenn du ihm vertraust, es ist wie wenn du ihn wirst küssen. Irgendwie ist das tiefste Herz von Gott irgendwo, dass du ihm vertraust. Irgendwie scheint nichts ihn mehr zu beflügeln, ihn mehr zu berühren, als wenn du, als sterblicher Mensch und ich, kann sagen, Gott, ich vertraue dir. Und offensichtlich scheint das ihn am meisten zu beflügeln, wenn wir das machen, in Situationen, wo es völlig ausweglos aussieht. Wo du denkst, jetzt läuft alles ganz anders. Irgendwie scheint das ihn wirklich zu beflügeln. Und ich weiss aus meinem Leben so Situationen, wo ich, wenn ich am krassesten das Gefühl hatte, ich schnall es nicht mehr, was jetzt abgeht mit meinem Leben. Und dann können von Herzen sagen, und ich danke dir Gott genau für die Situation, wo ich so daneben finde, habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott Freude hat. Weil ich einfach sage, ich vertraue dir mehr als meine Umstände. Hey, was sind denn meine Umstände? Da habe ich einen lebendigen Gott, der die ganze Welt gemacht hat. Was sind denn meine kleinen Umstände, wo ich jetzt drin bin, die vielleicht in eine andere Richtung weisen? Nein, Gott, ich vertraue dir. Mir kommt es vor, dass irgendwie Gott, er liebt einfach das bedingungslose Vertrauen. Und natürlich als Vater ist das nachvollziehbar. Ich habe mir so komisch vor, wenn die Josia nicht vertrauen. Wenn er mir nicht vertrauen, dass ich wirklich das Allerbeste möchte von ihm. Das wäre doch komisch, nicht? Ich will mich verletzt fühlen. Was, der vertraut mir nicht in allem, oder? Und irgendwo hat Gott das so gern. Und die grösste Absicht ist, eine Beziehung mit dir zu haben. Und dein Vertrauen können zu gewinnen. Einfach können dein restlos hingegebene Vertrauen, dass du sagen kannst, was immer die Umstände wollen. Und stirbt noch ein Mensch. Ist ja alles möglich. Weißt du, dass jemand stirbt und du denkst, nein, der hätte man sich da wirklich auslösen. Hey, Gott ist grösser. Ich weiss von so einer Geschichte, und die habt ihr vielleicht auch gehört, in den Transformation Stories von ganzen Städten, die für Gott gewonnen worden sind, gibt es Videos. In einer von dieser Geschichten stirbt der Auslöser vom Ganzen. Wird erschossen, bumm. Seine Frau knüttelt ab und sagt, hey, Gott, du bist gut. Das ist Vertrauen. Und der Erweckung ist nachher gekommen in diesem Land. Das ist, weiss ich nicht genau, irgendwo in Südamerika gewesen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen können. Und mir ist es ein bisschen wie, wir geben ihm ein Küsschen mit unserem Vertrauen. Wir geben ihm ein Küsschen. Die letzte, ich weiss nicht, früher, als ich Kind war, hatte ich manchmal das Gefühl, die Erwachsenen wollen immer, dass ich sie küsse oder sie mich küssen. Und ich habe das immer komisch gefunden. Manchmal haben sie es gerne, aber manchmal nicht. Das Küsschen auf die Backen oder dann kommen die Verwandten. Ah, das Küsschen. Und bei meinem Sohn, bei unserem, Gorin und ich, wir sagen, hey, wenn er will ein Küsschen geben, schön, aber wir wollen ihm nicht ein Küsschen aufzwingen. Und doch, weil natürlich der Moment ist, wo er will ein Küsschen geben, das ist natürlich, das schmilzt dahin. Und die letzte bin ich arbeiten am Morgen. Und nichts ahnend steht er auf der Stege oben, gerade frisch aufgestanden. Und sagt, Papi, noch ein Küsschen. Dann rennt das Stegen runter und gibt ein Küsschen. Und mir kommt es so vor, wenn mir Gott unser tiefstes Vertrauen ausdrückt. Und je schwieriger die Situation ist, uns es wie Gott ein Küsschen geben, hey Daddy, ist mir so gleich, was da jetzt läuft. Ich vertraue, dass das zum Besten dient. Und wenn dann kannst du deine Gefühle überwinden und anfangen, Danke zu sagen. Und ich danke dir so gerne für das, was ich jetzt erlebe, was so komisch ist, was ich nicht einordnen kann. Aber ich danke dir, weil ich dir vertraue. Nun, was sicher auch noch wichtig ist, beim Abraham zu sehen, warum hat er Gott können vertrauen? In seiner Geschichte lesen wir, dass er sehr nah mit dem Gott unterwegs war. Der Gott hat ihn besucht, der hat mit ihm geredet. Und der hat die zwei Predigten, die Ansjörg hatte, die letzten zwei Mal über den Vater, die hat er gelost und gelebt. Nämlich, der Vater liebt dich, der Vater sorgt für dich, der Vater hat nur das Beste für dich. Das ist ganz klar beim Abraham eine Voraussetzung gewesen, dass er so bedingungslos dem Vater kann vertrauen kann. Dass er mit, der hat den Daddy kennt, der hat den Gott kennt und gewusst, hey, ich will dem Gott 100% loyal, 100% treu sein. Darum, die Preachers, absolut wichtig und fundamental. Es ist so wichtig, den Gott zu kennen. weil sonst kommt sein, der Gott möchte nicht eine Treue von dir. Sagen wir immer so schön, ein Kadaver-Korsam, man muss jetzt halt einfach, und das macht mich überhaupt nicht an, sondern es ist wirklich aus einer Beziehung und Vertrauen heraus, dass ich sage, ja klar Gott, du meinst es gut und mit dir kommt es zum Besten. Übrigens finde ich da den Link zu Jesus sehr interessant. Auch Jesus Christus hat seine ultimative Treue und Loyalität seinem Vater bewiesen. Weil er hat nämlich nicht ans Kreuz sterben. Die meisten kennen die Geschichte im Garten Gethsemane. Gott, wenn das könnte an mir vorbei, ich würde es im Fall nicht wählen. Was hat er gemacht? Dein Wille geschehe. Er hat die Beziehung auch gehabt. Er hat das Vertrauen zum Vater auch gehabt, dass das wird zum Besten dienen. Und? Er hat es zum Besten dient. Wir wären alle nicht da. Hat nicht Jesus das gemacht. Wir wären alle nicht da. Auch er hat die absolute Loyalität bewiesen. Jetzt habe ich für uns eine weitere gute Nachricht. Und zwar habe ich ein bisschen gelesen im Internet und mir ein paar Gedanken gemacht. Jedes Volk hat ja seine Vorzüge. Ein Volk hat eine Kultur. Und das hat negative Prägungen, die es für ein ganzes Volk mit sich bringt. Das hat aber auch positive Prägungen, die ein ganzes Volk mit sich bringt. Und etwas, was ich glaube über uns Schweizer, wo wir bekannt sind, ist unsere Loyalität. Nicht? Ich finde, wir sind grundsätzlich als Schweizer loyale Menschen. Ich denke, das Bankwesen, warum vertraut man das den Schweizer an? Weil wir sehr loyal sind. Ich tue es jetzt einmal positiv. Es hat einen positiven Ursprung. Es ist mit Loyalität zu tun gegenüber dem, was Geld gibt. Ich weiss, es wird auch viel unvergetrieben, ist mir so nicht klar. Aber der Ursprung, glaube ich, ist, dass wir Schweizer eine Loyalität haben, eine Verpflichtung, eine Treue gegenüber dem, was Geld gibt, eine Treue gegenüber einem Menschen. Ich glaube, das ist in uns hinein und das wird mal wieder vorholen. Ich habe viel gehört, es ist viel gesagt worden über Söldnerwesen, dass Schweizer von den besten Söldner gewesen sind, ein paar hundert Jahre früher. Und die Könige haben uns gern gehabt, weil wir sind so loyal gewesen zu dem König. Also das ist für mich eine gute Story. Dann habe ich im Kelly Services eine Umfrage gemacht. Letzten Frühling, Schweizer Angestellte und europäische Angestellte. Wie loyal sind denn die überhaupt, ihren Angestellten gegenüber? 134'000 Personen in 29 Ländern hat man gefragt, 3'000 in der Schweiz. Und etwa 50% hat man herausgefunden, sind sehr loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber, Schweizer. Im europäischen Vergleich haben wir sehr, sehr gut abgeschnitten. Jetzt muss ich das ganz schnell. Europäischer Schnitt ist 36%, Schweiz ist 50%. Also da ist etwas drin, eine Loyalität, die wir nutzen können, ein Erb, das wir zum Positiven nutzen können. Was auch noch interessant ist in dieser Studie, da werden die verschiedenen Generationen unterschieden. Babyboomer-Generation 48 bis 65, wenn du ein Babyboomer bist, 48 bis 65. Die bringen auf 53% Loyalität. Dann kommt Generation X. Einige, die meisten von uns wahrscheinlich, oder viele. 30 bis 47 Jahre, dann bist du Generation X anscheinend. Und dann bringst du es auf 47% Loyalität. Dann kommt Generation Y, das ist 18 bis 29. Da geht es noch auf 41%. Und Generation Z, oder was denn das wird sein, die nächste Generation ist gerne beschrieben. Also es ist eher Abwärtstrend mit der Loyalität. Aber grundsätzlich das Gute, wir Schweizer sind loyal. Ist das nicht eine gute Botschaft? Und ich würde eben, dass, und ich glaube Gott will, also ich sage, ich würde, nutzen wir noch das Potenzial von der Loyalität, wo wir offensichtlich in unserer Kultur mitbekommen haben, gegeneinander, nutzen wir die Loyalität und Treue gegen Gott. Und sagen, hey, ich will nicht nur andere Menschen gegenüber, ich will meinem Schöpfer gegenüber höchst loyal sein. Wir könnten doch das loyalste Volk gegenüber Gott werden, nicht? Das wäre doch extrem cool. Wo einfach sagen, hey, ich vertraue und bin meinem himmlischen Vater und Schöpfer gegenüber absolut loyal. Ich muss eine Zeitfrage stellen, wo stehe ich? Gut, stehst du gut? Gut rein. Ja, dann bringe ich noch mal eine Geschichte. Weil, und zwar möchte ich euch noch mal eine Geschichte bringen von einem Deutschen. Um das noch einmal zu unterstreichen, dass wir, dass deutsche Schweizer, so ein deutsch sprechende Volk, wirklich Loyalität mit sich hat. Und es ist die Geschichte von Reinhard Bonnke. Ich habe gesagt, ich liebe Geschichten, es hat 800 Seiten, das Buch. Und ich möchte euch zwei, drei Beispiele bringen von seiner Treue und Loyalität Gott gegenüber. Und zwar hat er schon als 10-jähriger Bub hat er gehört von Gott, du wirst nach Afrika gehen als Missionar. In einer Familie, die christlich aufgewachsen ist, also war eine christliche Familie, da haben wir ihn übrigens, danke, super dabei, christlich aufgewachsen, und er geht zu seinem Daddy, der Pfarrer ist, Pastor, und sagt, Papi, Gott hat zu mir geredet, ich werde Missionar in Afrika sein. Und sein Vater, der Pfarrer, sagt, was? Nein, das hast du sicher falsch gehört, das kann es doch nicht sein. Seine ganze Familie hat der Reinhard Bonnke abgelehnt. Er hatte etwa 5 Geschwister, alle gefunden, er ist wirklich nicht ganz dicht. Und auch seine Mutter einfach beschreibt seine Familiengeschichte. Er war immer der Querulant. Seine Mutter hat gesagt, Reinhard, was hast du wieder für Ideen? Immer hat er wieder irgendetwas gemacht, was einfach die Familie nicht gemacht hat. Er war sehr unkonform in seiner Familie. Er gehört als 10-jähriger Bub die Stimme von Gott. Und sein Daddy sagt, ey, das kann niemals Gott sein. Was macht der Reinhard Bonnke als 10-jähriger Bub? Er fragt Gott und Gott gibt ihm die Antwort, es ist wirklich ich. Und als 10-jähriger Bub sagt er, hey, Familie hin oder her, dem Gott, der zu mir geredet hat, bin ich 100% loyal. Als 10-jähriger Bub. Und das zieht sich durch seine ganze Lebensgeschichte durch. Ist ja immer wieder vor Herausforderungen gestellt worden. Dann ist er an eine Bibelschule. Ich mache es euch ganz kurz. Ich kann 2 Stunden darüber reden. Irgendwann geht er an eine Bibelschule. Ich dachte jetzt gar nicht, mich ausbilden lassen für Afrika. Und nachher hat er seine erste Predigt an der Bibelschule. Und sie machen ihn fix und fertig. Und sagen, das kann man nicht brauchen, was du da erzählst. Das ist homiletisch völlig nichts wert. Der Reinhard Bonnke ist etwa 20. Am Boden zerstört. Gott hat doch eine Berufung für mein Leben. Gott hat doch zu mir geredet, dass er das und das will und mit mir vorhat. Und er beschreibt, er hat so ein Häuschen gehabt, irgendeinen Schopf. Er geht in den Schopf hinein. Und er sagt, Gott, was soll jetzt das? Und Gott sagt, mach dir nicht draus. Du wirst, durch dich will ich viele Menschen retten. Der Reinhard Bonnke macht sich nicht draus. Er hält das im Predigtstil fest. Und sagt demütig in seinem Buch hinein. Er sagt so demütig, ich kann nichts anderes, ich kann nur einen Aufruf machen, ich kann nur das Evangelium erklären, für etwas anderes kannst du mich einfach nicht brauchen. Er hat nicht probiert, etwas anderes zu sein, sondern er hat gesagt, das ist der, wo ich bin. Und das ist übrigens auch seine Geschichte. Jetzt schon weiter im Dienst, er ist dann auf Afrika gegangen, sehr viele Probleme gehabt, sehr viele Schwierigkeiten, ist ins schwierigste Gebiet dort gesendet worden, überhaupt, was es gibt in ganz Afrika, und hat es 1:1 angefangen, das Evangelium verkünden, nach einem Jahr 50 Bekehrungen, hat er sich sehr gut gefühlt, und denkt, mein Daddy hat in seinem ganzen Dienst über 50 Bekehrungen gehabt, ich nach einem Jahr, es läuft eigentlich gut. Dann hat ihn Gott rausgeholt, hat ihm in einem Traum begegnet, sehen eine Parallele zum Abraham und vielleicht auch zu deinem Leben, he? Der Bonnke geht einmal einen Weg, ist treu, und dann wird es immer grösser. Und dann sagt er ihm, all Africa shall be saved. Das ist ja seine Botschaft, oder? Ganz Afrika soll errettet werden. Und er hat es nicht geglaubt. Er hat gesagt, was, ganz Afrika? Jetzt bin ich da irgendwo, Lesotho hat das geheißen, in einem kleinen Provinzli. Ganz Afrika soll gerettet werden. Und Gott erscheint ihm 3 Nächte hintereinander. Gleiche Traum, ganz Afrika soll gerettet werden. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja gut, wenn du meinst ganz Afrika, ich meine, du bist ja Gott, oder? Hat das angefangen zu glauben und dann hat er seinen Dienst verloren dort. Hat gesagt, okay, jetzt muss ich andere Moves machen. Ist dann auf Südafrika gegangen, hat dann dort das Christus für alle Nationen gegründet, wo bis heute noch aktuell ist. Und hat dann so können seinen Dienst ausweiten, anfangen Zelter mieten, grosse Evangelisationen machen. Und wie gesagt, er kann nur eins. Er kann dir das Evangelium erklären, wie du gerettet wirst und einen Aufruf machen. Bis heute. Er sagt, ich kann nicht mehr. Und einmal, um das nochmal seine Treue einfach vor Augen zu führen, einmal hat er dann seinen Dienst ist wieder gewachsen, sind schon x-tausend Menschen zum Glauben gekommen in Afrika. Und dann hat er das Gefühl gehabt, seinen Dienst gesehen wie ein Schiff und hat das Gefühl gehabt, er hat ein bisschen zu wenig Unterstützung. Er muss noch weiter Unterstützung haben. Dann hat er in Südafrika Christen eingeladen, christliche Gemeinden, wo er schon kennt hat, seine Unterstützer eingeladen. In einen Saal, in einen Hotelsaal, er wollte verwöhnen, gesagt, das beste Hotel in Südafrika, ich lade die ein, oder? Und dann ist er früher reden, sind alle da gewesen, ist mit einem Brunch schön gegessen. Ich weiss doch auch nicht, 200-300 Leute, wo die Banken seinen Dienst, seine Arbeit unterstützen, hocken in dem Saal rein. Und er redet und erzählt von seiner Arbeit und die Vision, die Gott ihm gibt, durch ganz Afrika gerettet werden. Und dann könnte der Gott sagen, mach einen Aufruf. Und er hat gesagt, hey, das gibt's ja nicht. Das sind alles Christen da drin, Gott. Das sind alles Pastoren. Ich kann doch nicht einen Aufruf machen. Die sind ja total beleidigt, wenn ich jetzt dir zur Bekehrung aufrufe. Geht doch nicht. Aber der Rainer Banke hat gelernt, du musst einfach deinem Gott gegenüber loyal sein. Du musst ihm Vertrauen, Verstand abschalten. Er hat ja die Stimme von Gott schon gehört. Und er macht einen Aufruf. Und er beschreibt, wie du jetzt eine Stecknadel fallen lassen. Weil die Leute sind ein bisschen verlegen gewesen. Die Leute sind, was soll jetzt das? Wir sind Christen. Und der macht einen Aufruf, obwohl er es ja eigentlich kann, aber ist am falschen Ort. Der Banke macht einen Altarruf, das kann er. Und als er seine Augen aufmacht, wahrscheinlich hat er es geschlossen, ist ja der Style, oder? Mit dem unsere Köpfe neigen. Als er seine Augen aufmacht, stehen 16 Personal vom Hotel vor ihm, vor der Bühne. Und alle ihr Leben Jesus geben. Das ist der Hammer. Es ist wirklich, geht weiter. Mittlerweile ist es so, dass innerhalb von 10 Jahren, 1990 bis 2000, sind 55 Millionen Entscheidungskarten ausgefüllt worden. Unwahrscheinliche Geschichte, aber wahr gemacht, weil er einfach simpel und einfach Gott vertraut hat. Und das ist das, was Gott auch dir und mir heute möchte vermitteln. Halt an deinem Gott fest. Mhm. Ich weiss nicht, wo er schon zu dir geredet hat, aber ich weiss, du hast vielleicht Bibelsprüche bekommen von ihm. Wart, wo er dir gegeben hat. Bei mir war es, als ich zum Glauben gekommen bin, mit 17, habe ich einfach eine riesige Menschenmenge gesehen, wo Gott wird kennenlernen. Eine riesige Menschenmenge, wo Gott wird kennenlernen. Und es ist so wichtig, ich will an dem festhalten. Und es gibt viele Situationen. Zum Beispiel eine Situation bei mir war, wo ich da nicht mehr, ich bin ja lange in der Church voll angestellt, also ein Teil angestellt war. Und nachher bin ich zurück im Beruf. Das war eine ganz schwierige Situation. Und ich dachte, was soll jetzt das? Wieso führt Gott, wieso kommt jetzt das? Und es war das Beste, was passieren konnte. Weil mein Leben hat sich jetzt gerade in der Berufswelt, ich habe gemerkt, wie Stabilität reinkommt. Und wie ich kann dort die Berufe, die Gott mir gibt, ideal leben. Und manchmal bin ich wieder versucht, ich könnte das wirklich noch sagen, habe ich noch? Ja, das machen wir noch. Manchmal denke ich dann wieder, mach doch eine Weiterbildung. Weißt du, irgendwie die Situation, manchmal bin ich nicht glücklich mit meiner Situation, wie sie jetzt ist, oder? Ich sage euch das, weil das geht einfach manchmal auch so. Manchmal bin ich nicht glücklich. Und nachher gehe ich wieder zu meinem Vater im Himmel. Und er redet zu mir und sagt, schau, ich habe dir doch das gesagt, schau, ich habe dir das gesagt. Und dann sagt er, Alex, mach genau das. Und mir sagt er immer wieder, gib dich 100% rein in dem, wo du jetzt bist. Immer wieder. Hat er sicher schon 10, 12 Mal in meinem Tagebuch geschrieben, sind wir auf. Also okay, 100% Einsatz. Vielleicht betrifft dich das auch. Und dann finde ich meine Situation plötzlich wieder der Hammer. Das ist so witzig, das kann so umschlagen. Von einem Moment, wo der Tiefe und Niedergeschlagenheit und nein, meine Situation ist voll daneben. Innerhalb von einer Stunde oder meiner Zeit, wenn ich dann bin, kann das wieder völlig umschlagen. So, ich umarme meine Situation und sage, danke Vater, ich mache genau das, was du mir sagst. Weil ich mache es im Vertrauen auf dich und ich will dir treu sein. Und ich will sehen, stell dir mal vor, Abraham hat nicht vertraut. Hey, Gott hat ihm Abraham die ganze Welt die Grundlage gelegt. Die Grundlage vom Glauben, dass du heute da bist, kannst du sagen, ist vom Papa Abraham. Weil er hat Gott geglaubt, das hat ihn gerecht gemacht. Die ganze Welt hat Gott können auf Abraham, die ganze Welt von den gläubigen Menschen, auf das Fundament vom Abraham gehen. Und das Fundament, interessanterweise, die krasseste Geschichte, Vertrauen. Es ist witzig, dass Gott mit dem Fundament legt für die Christenheit, für die Gläubigen, für seine Kinder, aufgrund von einem Menschen, der vertraut. Hätte er nicht vertraut, stell dir vor, bitte vertraue deinem Gott. Weil du weißt nicht, was er mit dir vorhat. Vielleicht ist nicht die ganze Welt Fundament, das hat er schon gelegt. Aber wenn er mit dem Abraham kann, das Glaubensfundament für eine ganze Welt legen, kann er durch dich Gewaltiges, also mindestens das Land, wäre möglich, oder? Kann er ja Gewaltiges machen. Der Banke hat er nicht vertraut. Afrika würde anders aussehen heute, liebe Freunde. Es wird anders. Der Himmel hat weniger Menschen von Afrika. Und so würde ich auch mein Leben in den Kontext hineinstellen und sagen, Gott, ich will dir 100% vertrauen. Bitte nutze das auch heute Morgen, auch jetzt im Worship. Sprich dem das Vertrauen aus. Vielleicht hat er Gott in Erinnerung gerufen, dass er Sachen loslassen hat. Bitte nehmt es wieder auf und sagen, Gott, da bin ich wieder. Umarmt es. gehen auch an die Playstation. Vielleicht sagst du, ich hätte gerne wieder mal einen Zuspruch. Vielleicht gehe ich an die Playstation. Vielleicht gibt Gott dir wieder neu einen Zuspruch und ein Wort für dich rein, weil er meint es gut. Und ich will der sein. Und das ist ja interessant, oder? Guter und treuer Knecht. Wenn wir von Gott im Himmel erscheinen, will ich dir Wort hören. Guter und treuer Knecht. Das ist interessant. Das heisst weder fleissig noch irgendetwas. Es heisst guter und treuer Knecht. Und wir wissen, manchmal sind wir untreu. Aber Gott ist treu. Ich rede nicht von perfektioneller Treue. Aber ich rede von einem Leben, das sich immer wieder an der Treue von Gott orientiert. Und sagt, ich bin dir treu, Vater. Ich will die Worte hören und Gott will dir die Worte schenken, wenn du zu ihm in den Himmel kommst. Guter und treuer Knecht. Halleluja. Amen.
Ich finde es der Hammer. Mega coole Message. Genauso wie der Abraham und der Reinhard Gott vertraut haben, würde ich euch einladen. Im Psalm 37,5 steht: Überlass dem Herrn die Führung für dein Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Und wenn Gott alles richtig macht, dann müssen wir keine Angst haben, dann können wir vorwärts gehen und können einfach glauben und vertrauen, dass es gut kommt. Lasst uns aufstehen und ja, zum nächsten Lied weiß ich viel mehr.
What should I feel, man, when you made it?